Ja, der Text heute stammt aus dem Johannesevangelium und zwar aus dem längsten Kapitel, dem sechsten Kapitel, noch nicht anzeigen, weil erst erkläre ich noch, worum es da geht. Das Kapitel ist relativ lang und es beginnt damit, dass Jesus also lange gepredigt hat und dann, nachdem er fertig war mit Predigen, hat Jesus als dieses Brotwunder gemacht. Und nachdem Jesus dieses Wunder mit den Broten gemacht hat, wo alle satt geworden sind, da versuchen die Menschen, ihn zum König zu krönen und auszurufen als König. Und Jesus will das nicht, er flieht. Und als er ihnen am nächsten Morgen wieder begegnet, da fordert Jesus die Menge auf, nicht so sehr daran zu denken an das Brot, was sie gerade gestern Abend gegessen haben, sondern dass sie auf etwas anderes achten. Denn dieses Brot war ein Brot, was nur einen Abend den Hunger gestillt hat und am nächsten Morgen werden sie ja wieder hungrig sein. Und Jesus betont, dass er ihnen etwas zu essen geben will, was dauerhaft einen Hunger stillt. Denn er ist nämlich nicht einfach ein Bäcker oder ein Brotvermehrer, sondern er ist der Menschensohn, der ihnen das ewige Leben geben kann. Und nachdem er das gesagt hat, entspinnt sich folgender Dialog und jetzt kannst du den Text anzeigen. Die Leute fragen weiter, was ist das denn für ein Zeichen, das du vollbringst? Lass uns sehen, dann glauben wir dir. Was wirst du also tun? Damals in der Wüste haben wir unsere Vorfahren das Manna gegessen. Und in den Heiligen Schriften steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten, Amen, Amen, das sage ich euch. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das Leben schenkt. Sie baten ihn, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Ja, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, habe ich, glaube ich, 4,5 Punkte. Und mit dem ersten möchte ich beginnen. Und das ist, wie war das nochmal mit dem Manna? Ich meine, manche wissen ganz genau, ah ja, Manna. Andere denken sich, ja, das Wort habe ich schon mal gehört. Von daher ganz kurz. Also, nach der Flucht aus Ägypten mussten die Israeliten auf ihrem Weg in das versprochene Land Kanaan durch verschiedene Wüsten und Halbwüsten ziehen. Und schon 1,5 Monate nach der Flucht, nach der erfolgreichen Flucht, sind sie erschöpft und hungrig in einer Wüste, die Sin heißt. Und sie stellen fest, Freiheit ist toll. Aber auch in der Freiheit muss irgendwie für den Lebensunterhalt gesorgt werden. Und das ist in so einer Halbwüste gar nicht so einfach. Weit weg von den fruchtbaren Nilauen, in dem sie ja über mehrere Generationen gelebt haben, wenn auch als Sklave, aber zumindest sie waren an fruchtbaren Boden gewöhnt, war das gar nicht so einfach. Und so fangen die Israeliten vor Mose an zu jammern, dass das Leben so hart ist, dass man auch gleich hätte Sklave bleiben können und dass sie jetzt sinnlos in der Wüste verhungern. Was für ein Gott ist das eigentlich? Und Gott verspricht Abhilfe. Abends werden Wachteln im Lager landen, erschöpft und dann kann man die fangen und grillen. Und morgens gibt es mit dem Tau etwas, bei dem die Israeliten nicht genau wissen, was es ist und deswegen fragen sie, was ist das? Naja, und was ist das? Heißt auf Hebräisch Manna. Und so hat das Zeug auch gleich seinen Namen weg, Manna. Nun, mit diesem Manna, mit diesem wundersamen Zeug, was da jeden Morgen an den Gebüschen klebt, hat es einige Sachen, interessante Sachen auf sich. Erstens, es gibt jeden Tag Manna, aber auch nur für einen Tag. Am nächsten Tag ist das Manna, was man gestern gesammelt hat, schon schlecht. Jeder soll nur so viel sammeln, wie er selber für sich oder für die er sorgen muss, braucht. Und es stellt sich heraus, dass letzten Endes alle gleich viel bekommen. Es gibt keinen, der große Eimer voll und Kübel voll sammelt und andere, die nur ganz wenig abkriegen, sondern alle bekommen ungefähr den gleichen Teil, so viel, wie sie brauchen. Die einzige Ausnahme, wann man mehr Manna sammeln kann, ist der Freitag, weil am Sabbat darf man ja nicht arbeiten und deswegen sollen die Israeliten am Freitag doppelt so viel sammeln und das verschimmelt dann auch am Sabbat nicht. Dieses Brot ist allerdings ein Brot, was nicht immer kommt, sondern nur in dieser Zeit, wo die Israeliten durch die Wüste ziehen. Es ist also eine Episode, beschränkt auf die Zeit in der Wüste. Später, wenn sie im Land Kanaan sind, gibt es kein Manna mehr vom Himmel. da müssen die Israeliten lernen, wieder für sich selber zu sorgen und durch das fruchtbare Land sich zu ernähren. In der jüdischen Tradition ranken sich viele Geschichten und Auslegungen und auch tiefere Bedeutungen und hintersinnige Geschichten um das Manna. Und das war auch schon zur Zeit Jesu so. Und das Manna wurde gesehen als ein Symbol für die Fürsorge Gottes für sein Volk. Und weil es so ein tolles Zeichen ist und weil die Zeiten hart und schwierig sind, wird dieses Manna auch sehr toll beschrieben. In dem Psalm 78, wo ihr da diesen Verweis seht, da wird also berichtet, dass Manna das Brot ist, was vom Himmel fiel. Und eigentlich ist es das Brot, was die Engel essen. Und jetzt dürfen es die Israeliten auch essen. Also das Ganze wird schon sehr doll ausgeschmückt. Okay, das war das mit dem Manna und das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke ist Jesus und das ewige Brot. Jesus hat den Menschen Brot zum Essen gegeben und wird jetzt als Wohltäter angesehen. Und das ist auch gut so. Es ist gut so, dass Jesus den Menschen was zu essen gegeben hat. Und es ist auch gut so, dass die Menschen in Jesus etwas Positives sehen. Aber Jesus macht deutlich, der Grund, warum ich hier in dieser Welt und auf der Erde bin, ist nicht, dass ich hier und da mal ein kleines Brotwunder mache, sondern meine Bedeutung ist eine andere. Ich bin nicht die neue Generation von automatisierten Bäckern, sondern ich habe einen besonderen Auftrag. Und dieser Auftrag ist größer, als eine größere Gruppe von Menschen satt zu machen. Und um das den Zuhörern klarzumachen, um ihnen deutlich zu machen, mein Auftrag ist nicht Brotvermehrung, sondern mein Auftrag ist größer, nimmt er die Sache mit dem Manna auf und macht als erstes einmal deutlich, dass es bei dem Manna einen Haken gibt. Nämlich, auch wenn es im Psalm 78 so schön heißt, dass das die Speise der Engel ist und so, ist es Manna nicht wirklich himmlisch, denn du hast hinterher Hunger. Und es ist auch nicht ewig, weil was ewig ist, das kann nicht am nächsten Tag verdorben sein. Also eigentlich, wenn man mal runterfährt und allen großartigen Storys vom Manna wegwischt und mal guckt, was ist die Essenz, dann ist es etwas zu essen, aber es ist eigentlich etwas relativ Weltliches. Auch wenn es für die Menschen damals ein Segen war, den sie von Gott empfangen haben. Das Manna ist weder himmlisch noch repräsentiert es die Ewigkeit. Und darum sagt Jesus, streckt euch nach etwas aus, was eine Dimension größer ist, was nicht am nächsten Tag verschimmelt ist, sondern etwas, was eine allgemeine Gültigkeit hat, die niemand und nichts wegnehmen kann, nämlich das wirkliche Brot vom Himmel. Und das ist Jesus. Und jetzt ist die Frage, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, dieses lebendige Brot, was Leben gibt, was ewig ist, was bedeutet das? Was meint das eigentlich, dass Jesus das Brot ist und welchen Hunger soll man damit stillen? Ich meine, das darf man jetzt gar nicht so sagen, aber wir sind unter uns. Ich meine, wenn man beim Abendmahl, ne, da wird ja das Brot, wird ja Jesus symbolisiert durch das Brot. Ich meine, von so ein Stückchen Abendmahlbrot wirst du ja nicht wirklich satt. Das ist ja nur so ein kleines Stücken. Also was bedeutet das, wenn wir sagen, Jesus ist das Brot und wir werden nie wieder hungrig werden? Stellt euch nochmal vor, worauf ihr Hunger hättet, jetzt nach dem Gottesdienst. Da werden sehr unterschiedliche Dinge hochkommen. Ich weiß nicht warum, bei mir kommt immer als erster Gedanke Chips. Ich weiß nicht warum. Außer Billigchips, also Billigchips nicht, also gute Chips. Das kommt bei mir immer zuerst. Ich weiß nicht warum. Aber vielleicht denkt ihr eher so an raffiniertes Essen. Irgend sowas ganz Raffiniertes. Was weiß ich, puschierter Schwalbenschwanz an so und so Soße oder so. Keine Ahnung. Manche denken vielleicht auch einfach nur simpel an Döner. Wobei ich sagen muss, Döner ist auch eine super Sache. Döner kann echt lecker sein. Und ich muss sagen, es ist in Freiburg, Döner essen ist nicht so die Freude. Es gibt Städte, wo die Kunst des Döners zu bereiten, meiner Meinung nach viel weiter fortgeschritten ist. Vielleicht gibt es auch welche, die denken an Obst. Denkt ihr mal, hat jemand an Obst gedacht bei Hunger? Okay, zwei Leute denken an Obst, ja. Ich meine, so Sachen passieren. Andere denken vielleicht an leckeren Salat. Allerdings mit so Putenbrust drin, ne? Okay. Aber wir haben alle sehr unterschiedlichen Hunger und es gibt unterschiedliche Sachen, die wir mögen. Und das liegt daran, dass wir unterschiedliche Menschen sind und zum Teil auch einen unterschiedlichen Bedarf haben. Ne? Also wenn du zum Beispiel so wie ich Sportler bist, dann brauchst du sehr kalorienhaltige Nahrung. Aber wenn du mehr so ein Bürohengst bist, dann reicht auch so ein Salat, so ein blasser Salat. Das heißt, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und deswegen auch deswegen unterschiedlichen Appetit. Und genauso ist es mit dem Hunger nach Gott. Wir Menschen leben alle von der Gegenwart Gottes. Und das liegt daran, weil Gott unser Schöpfer ist und wir die Geschöpfe sind. Das heißt, was immer wir auch tun, wir sind in gewisser Hinsicht mit Gott auf Gedeih und Verderb verbunden. Wir haben etwas, was uns miteinander verbindet. Gott ist unser Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Und deswegen, weil wir auf Gott hin geschaffen sind, weil wir dazu geschaffen sind, in einer Beziehung zu ihm zu leben, haben wir einen Hunger nach Gott. Aber weil wir auch sehr unterschiedlich geschaffen sind, ist es so, dass dieser Hunger nach Gott sich bei uns sehr unterschiedlich manifestieren kann. So unterschiedlich, wie wir auch geschaffen sind. Es kann zum Beispiel sein, dass wir einen Hunger nach Geborgenheit haben. Und diese Geborgenheit ist nicht nur in Zeiten des harten Lebens, sondern diese Sehnsucht nach Geborgenheit steckt in uns. Und letzten Endes sehnen wir uns nach Gott, der unseren Anfang und unseren Enden in der Hand hält. Oder wir haben eine Sehnsucht nach Sinn, nach einem Sinn, einer Bedeutung im Leben. Wir sind nicht zufrieden damit, dass wir jeden Tag leben und jeden Tag gemanagt kriegen, sondern wir wollen eine größere Perspektive haben. Und die einzig wirklich große Perspektive, die über unseren Tod und über die Bedeutung unserer Menschheit hinausgeht, ist Gott. Und deswegen ist Gott sozusagen der größere Sinn, den wir vielleicht suchen können. Manche suchen auch nach Deutung, dass sie Dinge im Leben nicht verstehen. Warum sind Sachen so, wie sie sind? Und auch da kann Gott uns vielleicht helfen. Es kann auch sein, dass wir auf der Suche sind nach Vergebung. Wo können wir Vergebung bekommen? Wo können wir um Vergebung bitten, wenn zum Beispiel die Personen, an denen wir schuldig geworden sind, nicht mehr da sind? Zu wem können wir gehen mit den Dingen, die uns wirklich belasten? Auch das kann ein Hunger nach Gott sein. Oder Hoffnung. Hoffnung in schwierigen Situationen oder Hoffnung für diese Welt, für die Menschheit als Ganzes, die sich anscheinend nicht deutlich weiterentwickelt, sondern immer wieder die gleichen dummen Fehler macht. Und was, glaube ich, auch eine ganz große Sache ist, die in unserem alltäglichen Leben überall vorkommt, aber die meiner Meinung nach auch ihre Wurzel in dem Hunger nach Gott hat, ist geliebt und angenommen sein. All das können unterschiedliche Arten von Hunger sein, die uns verweisen letzten Endes auf Gott. Und deswegen, weil wir also einen unterschiedlichen Hunger haben, Hunger haben wir alle, aber sozusagen dieser Hunger sich unterschiedlich manifestiert, deswegen kann es sein, dass wir auch mit Gott unterschiedliche Dinge verbinden. Und Jesus Christus ist unsere beste Verbindung zu Gott. Er macht diese Verbindung zu Gott überhaupt möglich. Und deswegen ist Jesus sozusagen unser Brot, unsere Nahrung für unseren Hunger nach Gott. Das meint meiner Meinung nach Jesus damit, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Weil er den Hunger, den wir nach Gott haben, stillen kann, dadurch, dass er uns in Verbindung zu Gott bringt. Das war mein zweiter Gedanke. Jesus ist das Brot des Lebens. Mein dritter Gedanke ist, wer keinen Hunger hat. Ich meine, wer keinen Hunger hat, braucht eigentlich auch nichts zu essen. Eigentlich ist es sogar gar nicht gut, wenn man keinen Hunger hat und trotzdem was isst. Ne? Besser ist es, wenn man keinen Hunger hat, nicht noch irgendwie was in sich hineinstopft. Und genauso begegnet man auch immer wieder Menschen, die sagen, ich brauche Gott nicht. Ich meine, es ist schön, dass du in die Kirche gehst, das ist voll okay. Und so Pfarrer, ja, ich meine, irgendein Mensch braucht auch Pfarrer. Halt so Leute, die mit ihrem eigenen Leben nicht zurechtkommen. Aber ich brauche das alles nicht. Und die Bedürfnisse, die du jetzt gerade aufgezählt hast, nach Liebe, angenommen sein, das ist was für Schwächlinge. Nach Vergebung, das ist was für Leute, die Fehler machen. Ich brauche das alles nicht. Ich bin mit mir und meinem Leben zufrieden. Wer nicht sein eigenes Leben leben kann, der hängt sich an Gott, aber wer genügend Kompetenz hat, kriegt das selber hin. Ich glaube, wir müssen als Christen lernen, das zu akzeptieren, dass Leute sagen, ich habe keinen Hunger. Und wenn du Leuten etwas reinstopfst, obwohl sie keinen Hunger haben, dann entwickeln sie unter Umständen einen Widerwillen. Das ist so wie, du hast das leckere Essen gegessen und dann sagt jemand zu dir, jetzt musst du den Salat aber auch noch essen. Der ist gesund, da sind nämlich die Vitamine drin. Das kann gut ausgehen, das kann aber auch sein, dass du mit der Zeit einen Widerwillen gegenüber Salat entwickelst. Also, und von daher kann es auch sein, wenn wir auf Leute zugehen und sagen, ja Mensch, aber du musst doch glauben, ja Glaube ist so wichtig, Kirche ist doch toll oder so. Wenn Leute diesen Hunger nicht haben, dann kann es sein, wenn wir sie versuchen, denen das irgendwie in den Rachen zu stopfen, dass sie da einen Widerwillen kriegen. Ist voll schwierig bei der Erziehung von Kindern, ne? Wenn du versuchst, deinen Kindern Gott nahe zu bringen und die sind in einer Phase, wo die echt keinen Bock darauf haben. Ne? Wie handelt man das? Wie schafft man es, einerseits da so einen Appetizer zu geben, also so etwas zu zeigen, hey, das kann aber doch cool sein mit Gott, ne? Und trotzdem aber auch nicht den Kindern irgendwie das so in den Hals reinstopfen, dass sie hinterher, wenn sie alleine leben, sagen, boah, das Erste, was ich in meinem Leben rausradiert habe, ist, ich bin aus der Kirche ausgetreten oder so. Wo war ich denn jetzt? Ja, okay. Also wichtig, ne? Wenn Menschen nicht den Hunger teilen mit uns, dann ist das okay, da müssen wir die einfach mal stehen lassen. Dann sollten wir einfach mal locker sein. Allerdings, und jetzt komme ich noch mal aus der Erfahrung der Erziehung zu sprechen, kennt ihr das auch? Und ich denke, viele Eltern kennen das. Kind kommt nach Hause und sagt, ich habe Hunger. Wann gibt es endlich was zu essen? Und dann sagst du, ja, warte, bis es zu essen gibt. Das Essen braucht noch eine halbe Stunde. So lange kannst du ja noch warten. Oh, boah, halbe Stunde warten, ey, voll lang, ne? Und dann gibt es endlich das Essen und dann hat das Kind auf einmal keinen Hunger. Und dann fragst du, ja, wieso hast du jetzt keinen Hunger mehr? Du hast so eben großartig gesagt, du hast voll Hunger und ich habe extra hier Miracoli gemacht und so, das magst du oder so gerne. Und dann kriegst du raus, dass es da noch eine Tüte Chips von neulich gab. Oder dass das Kind sich vom Taschengeld, das komplette Taschengeld für Süßigkeiten ausgegeben hat und so verhungert, wie es war, hat es jetzt die ganzen Süßigkeiten auf einen Hau aufgegessen. Da hat es auch keinen Hunger mehr. Ich meine, Logo, ich meine, wenn du drei Tüten Gummibärchen auf einen Schlag weg isst, hast du keinen Hunger mehr. Und ich glaube, das kann auch sein. Dass wenn wir sagen, wir haben eigentlich keinen Hunger nach Gott, wir haben keine Sehnsucht nach Gott, dass das daran liegt, dass wir uns unseren Bauch mit irgendwas anderes vollgeschlagen haben. Und in unserer reichen westlichen Welt gibt es ja eine große Menge von Dingen, mit denen wir unseren Bauch vollschlagen können und mit denen wir uns ablenken können. Überlegt mal, was wir alles für Möglichkeiten haben. Zum Beispiel allein, was ihr heute Nachmittag alles an Freizeitoptionen hier in Freiburg habt. Da gibt es die verrücktesten Sachen. Ins Kino gehen, mit dem Fahrrad aufs Schauinsland fahren, boah, keine Ahnung, oder Eis essen. Ne? Also ganz viele unterschiedliche Sachen. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir wissen manchmal gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge wir das alles am Wochenende schaffen sollen. Und eine andere Sache ist die Suche nach dem Messias, den die Juden hatten, diesen Hunger danach, dass der Messias kommt. Das war nicht nur eine rein religiöse Sache, endlich füllen sich wieder die Synagogen, weil der Messias da war, sondern mit der Suche nach dem Messias, mit der Hoffnung auf den Messias, war ganz eng verbunden die Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. Die Bibel spricht bei den Zielen Gottes nicht immer nur von hochgeistigen Sachen und Lobpreis ohne Ende in allen Musikformen, sondern sie spricht auch immer von real erfahrbaren Lebensbedürfnissen, die alle Menschen haben. Ich meine, Lobpreismusik macht nicht jeder und Gottesdienste auch nicht jeder, aber ich glaube, Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit brauchen alle Menschen. Und je weniger man das hat, desto hungriger ist man danach, dass es das endlich gibt. Und man kann so viel meckern, wie man will über die Bundesrepublik Deutschland, aber wir müssen sagen, wir haben immer noch einen sehr friedlichen Lebensort. Und auch wenn es manche Sachen gibt, wo man echt an die Wand laufen könnte, ich will jetzt auch gar nicht über irgendwas herziehen aus der alltäglichen Politik oder so, es ist so, dass unser Land eigentlich auch ein sehr gerechtes Land ist. Und auch Freiheit, wir können sehr viel sagen über das, was wir denken. Ich denke, die wenigsten von euch haben wirklich Angst, darüber zu reden, was sie von Bundeskanzlerin Merkel halten oder von irgendjemand anders. Das heißt, es kann auch unter Umständen sein, dass wir deswegen wenig Hunger nach Gott haben, weil wir als ein Land, was auf christlichen Werten basiert, sozusagen schon einen Teil gegessen haben und die Früchte davon bekommen haben schon, nämlich, dass wir in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit leben. Okay? Es kann also unterschiedliche Gründe geben, dass man keinen Hunger hat. Und dass man keinen Hunger hat, jetzt gerade in diesem Moment, bedeutet nicht, dass man nicht prinzipiell dazu geschaffen ist, Hunger zu bekommen, sondern es kann einfach nur bedeuten, ich bin jetzt momentan satt. Deswegen also Geduld. Und wer sich sagt, ja, aber ich spüre jetzt echt nicht, dass ich Gott brauche oder so, dann okay, chill eine Runde und vielleicht kommt irgendwann eine Lebenssituation, wo du merkst, jetzt haben sich Dinge so verändert, dass ich auf einmal merke, dass ich da eine Sehnsucht nach etwas Größerem und Höherem habe. Okay, damit komme ich zu meinem vierten Gedanken, nämlich, was macht man denn, wenn man Hunger hat? Wie isst man jetzt Jesus? Bei so einem Brot ist es ganz einfach, reinbeißen und fertig. Aber wie macht man das mit Jesus? Nun, interessant ist, dass anders als Mose gibt das Brot, das Manna. Er organisiert das. Er geht zu Gott und sagt, oh Herr, die Israeliten, schrecklich am Hunger, bla bla, die regen sich auf ohne Ende. Könntest du nicht irgendwie hinkriegen, dass sie was kriegen? Und dann sagt Gott, na gut, okay, machen wir Manna, das wird mal eine Weile reichen, da sind sie ruhig. Okay, dann geht Mose zu den Leuten und sagt, hey Leute, es gibt Manna. Okay, dann sagen die Israeliten, okay, und dann laufen die los und sammeln das ein. Das heißt, Mose steht gar nicht mehr im Mittelpunkt, sondern das Manna. Die müssen das ja suchen, in einen Eimer füllen und dann irgendwie zubereiten oder essen. Das heißt also, Mose ist nur ein Vermittler. Und in dem Moment, wo das Manna da ist, ist er nicht mehr wieder wichtig, sondern er steht außerhalb des Fokus. Die Leute gucken jetzt, ja, wo klebt das Manna an den Bäumen. Anders ist es bei Jesus, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot. Das bedeutet, der Fokus des Hungers verlagert sich nicht von Jesus auf das, was er dann gibt, sondern der Fokus bleibt sozusagen auf Jesus gesetzt, weil Jesus das Brot isst, also isst mit einem S. Und deswegen die Frage, wie essen wir dann mit zwei S dieses Brot des Lebens? Nun, wenn wir sagen, Jesus ist das Brot des Lebens und deswegen müssen wir uns auf Jesus konzentrieren und ihn sozusagen suchen, so wie die Israeliten in der Wüste rumgelaufen sind, das Manna gesucht haben, dann ist die Frage, wie hat man eine Person im Fokus? Wie kann man sich auf eine Person konzentrieren? Bei einer ganz normalen Person fallen mir drei Sachen ein. Die eine Sache ist, man könnte mit dieser Person Zeit verbringen und mit ihr reden. Das wäre eine Möglichkeit, diese Person in den Fokus zu kriegen. Man könnte mit dieser Person etwas zusammen machen, was dieser Person wichtig ist und sie in diesen Dingen, die ihr wichtig sind, unterstützen und sagen, hey, wenn dir das wichtig ist, dann machen wir mal zusammen Salat und ich zeige dir mal, wie eine gute Salatsoße geht oder so. Oder aber, wenn diese Person nicht so gut für uns zu erreichen ist. Es gibt ja manchmal auch Leute, die finden wir sehr interessant und die werden wir nie erreichen. Also ich würde so super gerne hätte ich mich mal mit Clint Eastwood getroffen. Ich finde, das ist ein total interessanter Typ. Sowohl als Schauspieler wie auch als Regisseur. Und der hat Ecken und Kanten und ich fände ihn total interessant. Aber ich, also ich habe auch noch keine Mail an ihn geschrieben, weil ich eigentlich davon ausgehe, er würde mir auch nicht zurückschreiben. Aber es wäre total cool. Und die einzige Sache, die ich machen kann, ich kann über ihn lesen. Ich kann seine Filme gucken, also das, was er so tut. Und kann darüber mitkriegen, was er macht. Ich kann Interviews angucken. Auf YouTube gibt es eine Menge Interviews mit ihm oder so. Und ich weiß gar nicht, ob er schon eine Autobiografie hat. Ich glaube nicht, dass er so der Typ dafür ist, weil er ist ja so wortkarg. Ne? Seine Autobiografie wären wahrscheinlich so vier Worte. Ich, Clint Eastwood, make my day. Weiß nicht, keine Ahnung. Ne? Aber dann würde ich sowas lesen, um in Bezug zu ihm kriegen, weil er mir als Person gar nicht so habhaft wird, aber eine Biografie über ihn lesen geht. Und das sind die gleichen Dinge, die wir auch machen können, wenn wir Jesus in den Fokus bekommen. Wir können mit ihm reden und Zeit mit ihm verbringen, im Gebet. Wir können über ihn lesen. Es ist keine Autobiografie, die Bibel. Aber es ist zumindest sind es Texte, die davon handeln, was Jesus gesagt und getan hat. Und diese Texte sind am nahesten dran. Deswegen ist die Bibel die erste Wahl. Erst danach können man auch mal hin und wieder was von irgendwelchen theologischen Personen lesen. Und das Letzte ist, wir können Jesus auch dadurch nahe sein und ihn im Fokus haben, indem wir überlegen, was ist ihm wichtig und zu versuchen, das auch in dieser Welt zu machen. Dann sind wir auch nahe, weil dann sind wir sozusagen auf seinem Weg. weil wir das tun, was auch er wichtig findet. Okay. Das sind also die Möglichkeiten, wie wir sozusagen Jesus, das Brot des Lebens, essen können, indem wir über ihn lesen, mit ihm Zeit verbringen und das tun, was ihm persönlich wichtig ist. Okay, das waren vier Gedanken und jetzt kommt noch der fünfte. Eine ganz witzige Sache ist noch, wenn du ein Brot teilst, also wenn wir jetzt ein einziges Brot hätten und ich würde das jetzt hier unter alle teilen, dann würde ich nicht mehr satt werden. Weil dann bekäme ich nur noch einen Krümel ab. Ne? Das heißt also, es gibt Dinge, wenn du sie teilst, werden sie weniger. Und normales Brot ist so eine Sache. Das wird weniger, wenn du das teilst. Also deswegen, wenn ich das Brot gleich esse, dann esse ich das alleine. Irgendwo stelle ich mich irgendwo in die Ecke, wo mich keiner sieht und esse das. Und dann habe ich das für mich und mich satt. Jesus, das Brot des Lebens, wird mehr, wenn du ihn teilst. Weil wenn mehr Menschen sich mit Jesus identifizieren, wenn mehr Menschen die Dinge, die Jesus wichtig sind, in diese Welt hineinbringen, dann wird der Einfluss Jesu mehr, dann wird er wichtiger. Das heißt also, wenn wir Jesus, das Brot des Lebens, miteinander teilen, dann verlieren wir nicht, sondern dann gewinnen wir. Das ist die Besonderheit, wenn Jesus das Brot des Lebens ist. Okay, das waren fünf Punkte und das war meine Predigt. Jetzt lasst uns Zeit nehmen, Gott zu loben. Und das Musikteam hat einige Lieder vorbereitet. Das erste ist, glaube ich, gar nicht ganz so einfach, weil es ein Gesangbuchlied ist, was wir, glaube ich, noch nicht so gesungen haben, aber das kriegen wir voll hin, was von dem Wort Gottes handelt. Und vielleicht ist es so, dass ihr sagen würdet, ja, ich möchte mich jetzt gerne auf diese Lieder konzentrieren, aber vielleicht sagt ihr auch, ja, ich würde gerne, dass jemand gemeinsam mit mir betet. Weil es etwas gibt, was mir auf der Seele liegt und da würde ich gerne mit jemandem gemeinsam beten. Und die Angie sitzt am Musikzimmer, da wo Musik draufsteht. Das ist einfach nur so da. Und dort haben wir Zeit für euch zu beten. Das heißt, wenn ihr ein Anliegen habt, wo ihr sagt, ich möchte gerne mit jemand anders gemeinsam beten, dann ist das eine Möglichkeit. Und das erste Lied, was wir jetzt singen, heißt, Herr, für dein Wort sei hochgepreist.